Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Mein Name ist Timothea Njonidu und ich bin die Podcast-Producerin der Plattis Group. In dieser besonderen Ausgabe möchte ich auch einen besonderen Gast willkommen heißen, und zwar ist das Christian Miele. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich spreche hier mit einem Gast, der wie kaum ein anderer für unternehmerischen Mut, Innovationskraft und den Wandel im Startup-Ökosystem steht. Und darüber sprechen wir jetzt. Los geht's.
Willipedia Podcast. Mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Und zwar nicht nur auf Mallorca, sondern global. Wir sprechen mit echten Experten über echte Themen. Von aktuellen Trends bis hin zu praktischen Insights.
Hallo Herr Miele nochmal. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Sie kommen ja aus einer Unternehmerdynastie. Jetzt haben Sie sich bewusst für die Venture Capital Welt entschieden. Warum dieser Weg und was bedeutet Unternehmertum für Sie im Jahr 2025?
Es ist richtig, dass ich aus einer unternehmerischen Familie abstamme. Es ist aber gleichzeitig auch wichtig zu betonen, dass ich nie die Ambitionen hatte, in das Familienunternehmen einzutreten und ich auch keine Aktien an Miele halte. Und deswegen immer dazu gezwungen gewesen bin, meinen ganz eigenen Weg zu gehen, was ich heute als einen absoluten Segen beurteile.
Also stand das denn für Sie schon fest, dass Sie da nie in diese Unternehmer...
Ja, genau. Also es war von vornherein klar, auch als ich schon ein kleiner Junge gewesen bin, dass mein Onkel Markus das Unternehmen führen wird und dass da kein Weg für mich reingehen wird. Und da sind wir immer alle sehr klar mit gewesen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und ich habe heute ja das Privileg, dann die Themen zu machen, die mich wirklich leidenschaftlich begeistern und genieße die Freiheit.
Themen, die Sie leidenschaftlich begeistern. Und zwar, was bedeutet denn Unternehmertum für Sie?
Ja, was dann durchaus an meinen Wurzeln spannend ist mit meinem heutigen Berufsbild, ist, dass ich versuche, das Verantwortungsbewusstsein, das Pflichtbewusstsein, die Gemeinwohlorientierung dessen, was deutsche Familienunternehmen ja in der Breite gelebt und vorgelebt haben über zum Teil Jahrhunderte, zu übertragen in eine neue Welt von Unternehmertum. Und in dieser Rolle verstehe ich mich, dass ich versuche, das Traditionsbewusste, das Althergebrachte, das Verantwortungsbewusste in die Neuzeit, in das Schnelle, in das Dynamische, zum Teil auch aggressive Unternehmertum zu überführen.
Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, damit auf guten Ideen auch wirklich wirtschaftlicher Wandel entsteht?
Also zunächst einmal, das beginnt bei der Definition von, was ist ein Start-up.
Ja.
Eine Neugründung kann ja alles sein. Das kann ein Foodtruck sein. Das kann ein Friseursalon sein, das kann ein Maschinenbauunternehmen sein, das kann ein digitales Startup sein. Die Mischung, die ich immer wieder beobachtet habe, die ein Unternehmen auch nachhaltig und langfristig erfolgreich sein lässt, ist immer dreierlei. Es braucht ein sehr motiviertes und starkes Unternehmer- und Gründerteam. Es braucht ein sehr gutes Produkt, das eine Existenzberechtigung hat, oder eine sehr gute Dienstleistung, die eine Existenzberechtigung hat. Und es braucht einen attraktiven, im allerbesten Fall wachsenden Markt, der auch die Möglichkeiten bietet, dass wir da überhaupt eine spannende Unternehmung auf die Straße bringen und dann auch entwickeln können. Insofern, das sind die drei Faktoren. Das Gründerteam, ein starkes Produkt, ein attraktiver Markt.
Sie sind ja in Ihrer Rolle bei Headline nah an den Trends der Startup-Welt. Was sind denn aktuell die spannendsten Innovationen?
Was ich an diesem Job und auch an der Frage so liebe, ist, dass ich natürlich oft gefragt werde, wie wird die Zukunft aussehen und was wird passieren und kommen. Und Ich liebe das dann immer so ein bisschen zu entzaubern. Ich kann ja auch nicht in die Zukunft blicken.
Ja.
Viele von uns hätten in 2000, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er nie gedacht, dass es Firmen wie Instagram, Uber, WhatsApp, all das geben wird, was wir heute an täglicher Nutzung in unserer Hosentasche haben. Insofern ist es auch nicht meine Aufgabe, die Zukunft vorherzusagen, sondern in dem Hier und Jetzt einen sehr geschärften Blick darauf zu haben, wie kann sich in diesem Triell, was wir gerade beschrieben haben, ein Gründerteam mit einem spannenden Produkt und einem spannenden Markt etwas entwickeln. Jetzt zu der Frage, was sehe ich aktuell? Mhm. Was ist sehr spannend? Natürlich bleiben Softwareprojekte und die Digitalisierung immer noch ein Dauerbrenner. Das sehen wir auch weiterhin so. Aber es gibt vier Bereiche, von denen wir davon ausgehen, dass sie insbesondere in Europa in den nächsten 10 bis 20 Jahren extrem wichtig und vor allem wichtiger werden.
Ja.
Erstens, aufgrund der niedrigen Geburtenraten in der westlichen Welt und der demografischen Entwicklung wird ein Industrieland wie Deutschland nicht darum herumkommen, in Robotik und künstliche Intelligenz zu investieren. Das brauchen wir, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Alternativlos.
Wird denn zu wenig investiert?
Es wird jetzt mehr investiert. Es wird nicht genug investiert. Aber ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, dass wir dort einen gesunden Zustand erreichen.
Ja.
Zweitens. Diese Entwicklung wird enorme Energieressourcen verschlingen. Künstliche Intelligenz alleine wird wie große Staaten Energiemengen benötigen. Und dann kommt die Robotik noch on top. Diese Roboter müssen ja aufgeladen werden. Die müssen mit Elektrizität betrieben werden. Drittens, die Verteidigungsarchitektur Europa. Wir müssen heute in einer Welt, die sich stärker polarisiert hat, darüber nachdenken, wie wir den Frieden, wie wir die Demokratie, wie wir unser Verständnis von Freiheit, Frieden und Sicherheit neu denken und entsprechend auch weiterentwickeln. Und viertens, ein Thema, das in den letzten Jahren immer schon hochakut gewesen ist und auch nicht weg ist, ist das Thema, wie können wir all diese Entwicklungen möglichst verträglich mit unseren Klimazielen gehen? Weil ich glaube, da herrscht Konsens, das Klima verändert sich und damit müssen wir auch umgehen. Und insofern darf zwischen den ersten drei Punkten, die ich gerade genannt habe, kein Zielkonflikt zu dem Klima entstehen, sondern das muss Hand in Hand gedacht werden. Und das sind vier Investitionsfelder, wo ich für Europa wirklich eine große Chance sehe und wo auch ich als Investor eine Menge Zeit darauf verbringe.
Viele sagen ja, Geld ist da, aber es kommt nicht immer bei den Gründern an. Was braucht es denn, damit Deutschland und Europa ja nicht nur Start-up-freundlicher, sondern auch kapitalfreundlicher werden?
Ich glaube, dass wir in einer Phase sind, in der dieses Statement nur noch halb richtig ist. Ich glaube, in der sehr frühen Phase einer Entwicklung, in der sogenannten Seed-Runde und in den frühen Wachstumsphasen der Series A und der Series B, gibt es auch in Europa mittlerweile ausreichend europäisches Kapital. In den Phasen darüber hinaus, wenn Finanzierungsrunden ab 50 Millionen Euro bis 100 Millionen Euro passieren müssen, sind wir oft noch angewiesen auf außereuropäische Investoren. Wir können das mit unserem Fonds mittlerweile machen. Also wir investieren bei Headline zwischen 1 Million Euro und 100 Millionen Euro mittlerweile. Da hat sich also auch eine Menge verändert. Nichtsdestotrotz werden wir diesen Finanzkreislauf in Europa effizienter und geschlossener gestalten müssen in der Zukunft. Das bedeutet, wir müssen vor allem in den späten Finanzierungsrunden in der Lage sein, mit europäischem Geld diese Innovationen zu finanzieren. Da darf uns nicht das Benzin im Tank ausgehen auf dem Weg. Und zweitens müssen wir dann irgendwann auch in der Lage sein, diese Firmen verkaufen zu können. Das bedeutet, wir brauchen die notwendigen Börsenplätze dafür. Der Finanzkreislauf ist an der Stelle nicht effizient genug und das muss ein Hauptaugenmerk in den nächsten 10, 15 Jahren sein.
Sie engagieren sich stark im Start-up-Verband. Wie sehen Sie die Rolle von Politik, Bildung und Kapital in einem echten europäischen Start-up-Ökosystem?
Ich glaube, dass wir, also da hat meine eigene Persönlichkeit eine Entwicklung durchgemacht. Ich komme aus einer Schule und einer Denkschule, die mir den Glauben auferlegt hat, dass es notwendig ist, dass Politik und Wirtschaft voneinander separiert agieren, dass Unternehmerinnen und Unternehmer die Verantwortung für ihre wirtschaftlichen Erfolge haben und nicht die Politik. Nichtsdestotrotz hat sich aufgrund der verschobenen geopolitischen Dynamik durchaus jetzt eine neue Ära aufgetan, wo es wichtig ist, dass wir sehr eng mit der Politik zusammenarbeiten. Ich halte staatliche Einflussnahme auf Unternehmertum für falsch, aber Schulterschlüsse und starke Bündnisse zwischen der Politik und der Privatwirtschaft und auch den Investoren halte ich für sehr wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für den Start-up-Verband engagiere und ja auch bis heute mit der Bundespolitik und auch anderen europäischen Nationen engste Verbindungen pflege, in der Hoffnung, dass wir dort gemeinsam den Innovationsstandort fördern können.
Herzlichen Dank, Herr Miele, für die schönen und inspirierenden Worte. Schön, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren.
Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.